Brüder, es ist gut, dass ihr hier seid und dass ihr die Gemeinschaft mit einander und mit Jesus sucht. Und das ist ja auch ein Vorrecht, es ist echt einfach eine tolle Sache, dass wir hier zusammenkommen können, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben können, dass wir von ihm lernen dürfen. Das ist echt so ein Vorrecht, dass wir als Kinder Gottes hier sein können. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, irgendwie kam mir der Gedanke, dass, und ich glaube es vom Herrn, wenn wir uns als Männer hier zusammentreffen, uns auch bewusst damit auseinanderzusetzen, was Gott speziell für uns Männer auf dem Herzen hat. Und das haben wir in der vorletzten Männerfreizeit intensiv bearbeitet, nämlich: Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. 1. Timotheus 2, Vers 8. Wenn du dir darüber Gedanken machst, was ist mein Auftrag als Mann? Was will Gott von mir speziell als Mann, wenn du verheiratet bist, ne, im Unterschied zu meiner Frau? Was will Gott speziell von mir? Da hat Gottes Wort so einiges zu sagen. Und hier ist so eine dieser Stellen, wo Gott ganz klar zu uns Männern spricht. Wo der Heilige Geist ein Männertreffen einberufen hat und gesagt hat: Männer, ich habe was für euch. Und das ist 1. Timotheus 2, Vers 8. Und irgendwie habe ich das auf dem Herzen, dass wir uns einfach mal eine längere Zeit auch wieder nochmal mit dem befassen, was Gott für uns als Männer hat, nämlich Gebet. Was er auf dem Herzen hat für uns. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. An jedem Ort. Also, hier in der Gemeinde, jetzt, wo du gerade auf deinem Platz sitzt, wenn du irgendwie dann nachher ins Café gehst, um nochmal die Reste zu essen, wenn du nachher dann nach Hause fährst, im Auto oder auf dem Fahrrad oder in der Bahn, wenn du dann zu Hause bist, was weiß ich, allein in deiner Wohnung oder mit deiner Familie, mit deiner Frau zusammen, deinen Kindern. Wenn du dann heute Nachmittag vielleicht wieder in die Gemeinde kommst, zum Einsatz oder zum Kaffee trinken. Wenn du rausgehst auf die Straße, um mit Menschen über Jesus zu reden, bevor du jemanden ansprichst, gerade da, ist Gebet wichtig. Wenn du dann ins Gespräch kommst mit Leuten, wenn du wieder nach Hause gehst, wenn du hier heute Abend vielleicht als junger Erwachsener mit im Anbetungsabend mit dabei bist, vor dem Schlafengehen, wenn du ins Bett gehst, beim Zähneputzen, während du noch auf dem Klo sitzt. Ja, beim Autofahren ist das sicherlich schwierig, aber auf dem Klo geht das, freihändig auf dem Klo, also ich kann das. Im Stehen. Jens, ja, du und deine... Ne? Ich weiß, da geht's auch. Aber da geht's ja auch. Also ich meine, das geht schon. Gut, Jens. So viel zu einem speziellen Männerthema. Und wenn du dich in dein Bett legst, vielleicht den Tag resümierst, bevor du die Augen schließt, wirklich einschläfst. An jedem Ort. Das ist jetzt nur mal so heute, was heute noch so vor dir liegt. Es gibt viele Orte, wo du beten kannst heute. An jedem Ort, an dem du bist. Und das sagt ja gleichzeitig aus zu jeder Zeit. Das sagt Gott natürlich auch an anderer Stelle. An jedem Ort. Beten. Und was ist beten? Was machen wir, wenn wir beten? Und ich, wie gesagt, da hat uns Jesus gelehrt, wie wir beten sollen. Lukas 11, Vers 1 sehen wir, wie Jesus betet. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, wenn du Christ bist, wie du dich bezeichnest, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann sollen wir doch lernen von Jesus. Wir wollen von ihm lernen. Und das haben die Jünger gemacht. Sie sind mit ihm durch die Gegend gezogen und es geschah, als er an einem Ort war und betete. Er war an einem Ort, also wir sind immer an einem Ort. An jedem Ort sollen wir beten. Auch Jesus hat gebetet an jedem Ort. Und hier an diesem Ort betet er eben nicht nur in seinem Herzen, sondern er betet tatsächlich laut zum Vater. In der Gegenwart seiner Jünger. Das hat er durchaus gemacht. An verschiedenen Stellen lesen wir das, dass Jesus in der Gegenwart seiner Jünger laut gebetet hat. Wir lesen auch, dass er sich allein zurückgezogen hat und ganz intim persönliche Gemeinschaft mit seinem Vater hatte. Wir lesen aber auch, dass er in der Gegenwart seiner Jünger gebetet hat. Und das hatte verschiedene Gründe. Einerseits hatte das den Grund auch, sie in dem Gebet, während er Gott bittet oder betet, die Jünger gleichzeitig auch zu ermutigen und zu segnen. Wenn wir Gebetsgemeinschaft haben, dann ist das gleichzeitig ein Gebet zu Gott und das soll es zuallererst und vor allen Dingen sein. Und gleichzeitig baut das unsere Geschwister auf. Es baut sie aber nicht auf, wenn wir, während wir beten, eigentlich hauptsächlich zu unseren Brüdern sprechen und irgendwie predigen oder ermahnen oder sonst irgendwas. Das können ja manche Leute auch im Gebet, während sie beten, na, ihren Bruder, ihre Schwester im Auge haben und na, ganz spezielle Botschaften versenden. Ja. Da geht unser Gebet hin. Im Gebet geht es um Gott. Unsere Kommunikation mit Gott. Und wenn wir Gebetsgemeinschaft haben, dann wirkt Gott, während wir zu ihm beten, auch an den Herzen unserer Geschwister, die um uns herum sind, die mit uns beten, die dann Amen dazu sagen. Aber unser Ziel soll nicht sein, unser Herz soll nicht darauf ausgerichtet sein, jetzt irgendwas mit unseren Brüdern und Schwestern zu tun, sondern wir richten uns auf Gott aus. Okay, das hat Jesus getan. In der Gegenwart seiner Jünger hat er gebetet zu seinem Vater im Himmel. Und dann, als er fertig war mit Beten, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Und das, mit dieser Haltung müssen wir als Männer kommen. Gott sagt uns, betet an jedem Ort. Und, kannst du das? Nicht, ist es möglich für dich, sondern machst du das? Tust du das? Also, wir können noch was lernen, oder? Und die Jünger haben das ganz demütig bekannt. Sie konnten gar nicht beten. Manchmal mache ich viele Worte im Gebet und wenn ich darüber nachdenke, hinterher oder währenddessen, frage ich mich manchmal, was rede ich eigentlich nach? Was ist das wirklich Gott wohlgefällig, was ich jetzt zu ihm sage? Was ist das hier eigentlich für eine Kommunikation? Ich laber und treffe ich überhaupt Gottes Herz? Oder rede ich an ihm vorbei? Weißt du, du kannst dir ein Gespräch vorstellen, eine Kommunikation zwischen zwei Männern. Die treffen sich. Und dann fängt der eine an zu reden. Und er redet und er redet. Und der andere steht dem gegenüber oder sitzt dem gegenüber und hört zu. Und dann, wenn so eine Gesprächspause entsteht, der andere hört auf zu reden, fängt der andere an zu reden. Und er redet über völlig was anderes. Und dann geht dieses Gespräch so weiter und die reden völlig aneinander vorbei. Loriot, ne, ein Meister des deutschen Humors, hat so einen wunderbaren Sketch, gibt es. Da sitzen zwei die sollen ein Fernsehinterview führen. Ein Interviewer und irgendwie so ein Typ, so ein Wissenschaftler oder so. Und sitzen sich da so gegenüber, so schräge Gestalten, wie bei Loriot immer. Und dann ist es so, die Situation ist folgende. Sie warten darauf, dass das Signal kommt, dass sie anfangen können mit dem, das rote Licht soll leuchten, dass es jetzt losgeht, ne? Dass sie auf Sendung sind. Und sie warten und es passiert nichts. Irgendwie die rote Lampe leuchtet nicht. Aber man sieht es natürlich die ganze Zeit, ne? Wie sie da sitzen und sich dann unterhalten. Und dann ist das so herrlich, die reden so aneinander vorbei. Der eine erzählt irgendwas und der andere hört nur mit halbem Ohr zu und kriegt vielleicht ein Wort und hat eine Assoziation dazu und erzählt irgendwas aus seinem Leben. Und der andere, der ist völlig überhaupt nicht daran interessiert, sondern der hat seinen eigenen Gedankengang und die reden echt so herrlich aneinander vorbei und du lachst dich so scheckig, ne, weil das so absurd ist, so albern. Ne? Nee, weiß ich nicht. Muss ich noch mal rauskriegen. Aber wisst ihr, wir wollen doch, wenn wir mit Gott reden, dann wollen wir doch wirklich mit ihm kommunizieren. Dann wollen wir doch, dass irgendwie das, was wir sagen, ihn erreicht. Und wir wollen auch, und das ist, denke ich, das Geheimnis, das, was sie bei Jesus gesehen haben und gemerkt haben, ist, dass bei Jesus Gebet nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern dass es lebendige Kommunikation mit dem Vater ist und dass Jesus auch empfängt im Gebet von Gott, von seinem Vater. Und die Jünger stehen davor und sagen, wir kriegen das, wir können das nicht. Wir haben nur gelernt, irgendwie so zu plappern, wie unsere Väter uns das gelehrt haben. Aber das hat nichts mit richtigem Gebet zu tun, mit lebendiger Kommunikation mit Gott. Und die Jünger merken das. Herr, lehre uns beten. Wir brauchen Lehre dazu. Wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht Vater. Und jetzt lehrt er sie das Vaterunser in dieser Zusammenhang. Und in Matthäus 6 lesen wir das auch ein bisschen ausführlicher. Und wir werden uns mit dem Vaterunser einfach befassen. Und zwar heute nur mit dem ersten Wort, Vater. Und wir wollen dann, oder ich habe es eigentlich auf dem Herzen, dann über einen gewissen Zeitraum, dass wir uns Stück für Stück reinarbeiten in das Gebet. Das, was Gott uns lehrt, was Jesus uns lehrt zum Gebet. Dass wir lernen zu beten als Männer an jedem Ort. Mit unserem Vater im Himmel zu sprechen. Kommunizieren mit ihm. In allen Dingen. Ihn zu suchen. Mit ihm zu sprechen. Unsere Lasten bei ihm abzulegen, unsere Bitten und Flehen vor ihn zu bringen mit Danksagung. All diese Dinge wirklich zu lernen, intensiv zu lernen. Und na, ihr seid ein paar Jungs hier, aber ich glaube, dass wenn wir anfangen als Männer mehr darin zu wandeln, in dem, was Gott uns aufgetragen hat, wenn wir gehorsame Jungs sind, ich glaube, dass Gott auch noch dazu fügt, dass Gott noch mehr Männer dazu fügt, und dass auch Erweckung geschieht, wenn wir mehr anfangen zu beten. Erweckung, das heißt, dass der Geist Gottes Christen in Bewegung setzt und dass Christen aktiv sich umgestalten lassen und gebrauchen lassen vom Geist Gottes. Das geschieht, wenn Buße da ist, wenn Menschen bereit sind, umzukehren und auf Gott zu hören. Darum geht es heute auch, oder für uns als Männer, nämlich umzukehren zu dem Gott, der uns sagt, betet an jedem Ort, Männer. Das ist das eine. Das andere ist aber dann auch das Gebet an sich tatsächlich. Eine intensive eine Erweckung unter Christen geschieht, wenn Christen sich dem Gebet widmen, wenn sie tatsächlich sich Gott zuwenden, wenn sie Gott suchen. Und so lass uns das machen jetzt. Vater, das ist das, was Jesus uns lehrt. Wenn du ins Gebet gehst, dann sprich Vater. Warum ist das Jesus so wichtig? Erstmal ist es wichtig zu sehen, dass Jesus der Einzige ist, der uns klar machen kann, was dieses Wort bedeutet. In Matthäus 11, Vers 27 finden wir das. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Dieser Vers zeigt einerseits die innige Verbindung zwischen Jesus, dem Sohn Gottes, und Gott, dem Vater, auf. Es ist eine Beziehung zwischen Vater und Sohn. In Johannes wird uns gesagt, dass er der einzig geborene Sohn, der einzige Sohn Gottes ist, Jesus. Der einzige Sohn Gottes. Von ihm ist alles übergeben worden von seinem Vater. Das ist ein totales Vertrauensverhältnis. Gott übergibt alles seinem Sohn. Er hat keine Bedenken. Weißt du, wenn ich meinem Sohn was übergebe, irgendwelche Verantwortung, wenn ich ihm meinen Autoschlüssel überlassen würde, ne, und sagen würde, Junge, hier, ne, fahr mal, dann wäre das ziemlich leichtsinnig, weil ich das meinem Sohn nicht anvertrauen kann. Er kann nicht Auto fahren. Zumindest weiß ich nicht, ob er Auto fahren kann. Ich weiß nicht, ob er es hinkriegen würde. Wichtiger ist, dass er das Auto stoppen kann auch. Rechtzeitig. Gut, also, das heißt, ich habe nicht dieses totale Vertrauen. Aber es gibt natürlich Situationen, da wo ich meinen Sohn kennengelernt habe und weiß, dass er vertrauenswürdig ist. Was weiß ich, am Wochenende war Süster mit den ganzen Mädchen weg und nur Samuel, Susanne und ich waren zu Hause. Und ich bin nachmittags weg zum Geburtstag von Dagi Mosler. Und da konnte ich meinem Sohn anvertrauen, das Haus zu hüten und auf die Kleine aufzupassen, die dann auch geschlafen hat und so. Und das habe ich ihm anvertraut und er hatte überhaupt keine Ängste darüber, dass das schief gehen könnte. Ich habe ihm alles anvertraut. Und dieses Vertrauensverhältnis zwischen Gott, dem Vater, und seinem Sohn Jesus Christus ist so stark, dass Jesus sagt, mein Vater hat mir alles übergeben. Alles ist mir übergeben. Er hat mir alles übergeben. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und das ist was ganz Logisches, Selbstverständliches. Die Beziehung Vater-Sohn, den Vater als Vater zu erkennen, das kann nur der Sohn. Nur mein Sohn kennt mich als Vater. Und meine Töchter auch. Aber Benny kennt mich nicht als Vater. Du kennst nur Florian als seinen Papa, ne? Du kennst ihn als deinen Papa, aber ich kenne ihn nicht als meinen Papa, Danny. Für mich ist Florian nicht Papa. Dieses spezielle Verhältnis, diese spezielle Beziehung, Gott als seinen Papa zu kennen, das kennt nur Jesus. Das weiß nur Jesus. Und auch Jesus als seinen Sohn zu erkennen, zu kennen, das kann nur der Vater, weiß nur der Vater. Als den Sohn des Vaters, als Sohn Gottes. In dieser Beziehung, das kennt nur der Vater. Und jetzt ist das Spannende, dass Gott uns aber hineinnimmt in diese Beziehung, in diese exklusive Beziehung, die Gott mit dem Sohn, mit Jesus hat. Der Vater mit Jesus, Jesus zum Vater, diese spezielle Beziehung, wo wir nicht, wir sind außen vor. Wir sehen das, ne? Wir sehen Flori und Benny hier zusammen, ne? Benny auf dem Schoß von Flori und denken, ja, das ist schön, dass die diese Beziehung haben, aber wir können das nur von außen betrachten. Aber wir sind nicht Teil dieser Beziehung. Aber Jesus nimmt uns hinein in diese Beziehung, das steht hier drin. Er sagt, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Dafür ist Jesus gekommen, um uns den Vater zu offenbaren. Um uns hineinzunehmen in diese Familienbeziehung zu Gott. dass wir diese Beziehung zu Gott haben als unseren Vater. Er ist, na, gerade im Matthäus-Evangelium lesen wir oft davon, dass Jesus sagt, mein Vater. Diese exklusive Beziehung. Gott ist mein Vater. Ich bin sein Sohn. Sonst niemand. Aber dann spricht er auch von den Jüngern und sagt, euer Vater im Himmel. Und das ist das, was er dann ja auch die Jünger lehrt. Betet, Vater. Weil ihr eine ganz besondere Beziehung zu Gott habt. Gott hat eine ganz besondere Beziehung zu euch. Warum? Weil ihr durch mich, dadurch, dass ihr an mich glaubt, dass ihr euch an mich hängt, ich habe euch diesen Weg eröffnet. Ich nehme euch mit hinein in diese besondere Beziehung. Ich offenbare euch den Vater. Und dadurch seid ihr mit hineingenommen. Ihr werdet adoptiert als Kinder Gottes, als Söhne Gottes. Und jetzt bist du durch Jesus Christus auch ein Sohn Gottes. Ist dir das klar? Dass du ein Sohn Gottes bist. Ja. Für uns hört sich das Wort Sohn Gottes so exklusiv an, weil wir es immer auf Jesus beziehen. Er ist der Sohn Gottes und das ist wahr. Er ist der einzige Sohn Gottes. Aber durch ihn sind wir tatsächlich auch Söhne Gottes. Okay, das ist das eine. Da, in dieselbe Richtung geht Johannes 14, Vers 6, das kennt ihr alle, ne? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, alleine durch mich. Und dann, ich glaube, Thomas ist es, der dann nachfragt, weil er das nicht checkt. 14, Vers 6. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen, sagt Jesus. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus ist es, spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Also, lass uns den Vater sehen. Und Jesus sagt, da, hier ist er doch, da bin ich doch. Also das heißt, Jesus offenbart uns den Vater nicht nur durch das, was er uns erklärt und erzählt und lehrt, sondern durch seine Person. Wenn wir ihn anschauen, nicht nur ihn hören, seine Worte hören, sondern auch sein Leben betrachten und vor allen Dingen seine Hingabe am Kreuz, dann sehen wir den Vater. Das schließt uns das Wort Vater auf. Denn wenn wir das Wort Vater in den Mund nehmen, dann denken wir doch an unsere eigenen Väter. Wir haben ja auch einen irdischen Vater. Und manchmal sind diese Väter, na, wenn jeder von uns hat hier eine andere Beziehung zu seinem Vater. Der eine hat vielleicht eine sehr innige, tiefe, persönliche Beziehung zu seinem Vater. Dem geht es so hier wie Benny bei Flori. Ne? Der kann sich so richtig schön so lümmeln auf seinen Vater. Ne? Der hat so eine innige Beziehung zu seinem Vater gehabt. Der hat einen Vater gehabt, der den himmlischen Vater in guter Weise repräsentiert hat. Und das tun unsere Väter. Das tun wir auch als Väter. Wir repräsentieren den Vater im Himmel. Er ist der Vater, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Aber oft tun das Väter auch nicht. Und keiner der Väter, die hier auf Erden sind, repräsentieren den Vater auf vollkommene Weise. Wir haben alle unsere Schwächen und Fehler und Macken. Und manche von uns haben wirklich sehr zu leiden gehabt unter ihren Vätern. Die haben kein sehr enges Verhältnis mit ihren Vätern gehabt. Und das hindert uns oft auch daran, in der Beziehung zu Gott als unserem Vater. Manchmal hängt das so dazwischen. Manchmal ist es schwer für uns, diese Wahrheit wirklich zu erkennen, dass unser Vater im Himmel anders ist auch als die Väter, die wir, oder den Vater, den wir haben. Er ist anders. Er ist ein ganz anderer Vater. Und darum ist es so wichtig, dass uns der Vater offenbart wird, weil wir nicht von natürlicher Erkenntnis her, verstehen wir das nicht. Von unserer natürlichen Erkenntnis verstehen wir nicht, wie Gott jetzt unser Vater sein kann oder wer Gott als unser Vater ist oder wie er ist. Aber Jesus offenbart es uns. Er macht uns klar, wie und wer Gott als Vater für uns ist. Und da heißt es, sich tatsächlich zu lösen, auch von den eigenen Vätern. Jesus sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Du musst dich ein Stück weit von Vater und Mutter lösen. Das ist das, was Gott schon ganz am Anfang sagt. Als er Mann und Frau geschaffen hat, hat er gesagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Du verlässt Vater und Mutter. Mutter und Futter. Mein Hirn, sorry. Es weckt euch auf, das tut euch gut. Meine Fehler, meine Schwächen. Vater und Mutter verlassen, loslassen und sich dem wahren Vater zuwenden. Jesus hat echt manchmal solche provokanten Äußerungen gebracht. Ne? Matthäus 23 sagt er zum Beispiel auch, Vers 9. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen. Das ist ja verrückt. Soll ich meinen Vater tatsächlich nicht mehr Vater nennen? Denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Natürlich, Eugen, ist doch klar. Jesus hat uns gelehrt, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Na, Gott lehrt uns das im Alten und auch im Neuen Testament. Jesus hält daran fest. Wir sollen Vater und Mutter ehren. Aber hier spitzt Jesus das zu. Und ich glaube, dass das richtig ist. Wir müssen uns auch, wenn wir unseren Vater ehren hier auf Erden und wir wirklich auch eine tolle, gute Beziehung zu unserem Vater haben, müssen wir uns klar machen, es ist aber nicht der Vater, der wahre Vater. Wer ist der wahre Vater? Wer ist mein wahrer Vater, mein ewiger Vater? Wisst ihr, wenn unsere Väter gestorben sind und wir gestorben sind, wir werden beim Herrn sein. Und wenn unser Vater, unser leiblicher Vater auch sich zu Jesus bekehrt hat, werden wir gemeinsam vor unserem gemeinsamen Vater im Himmel als Brüder den Herrn anbeten. Nicht mehr als Vater und so, sondern als Brüder. Jesus stellt das auf den Kopf. Er verändert das. Er verändert diese Beziehung. Und deswegen sagt er auch hier, na, wer euer wahrer Vater ist, da müsst ihr hinkommen, dass Gott euer Vater ist. Dass ihr eure Beziehung, eure Bindung an euren eigenen Vater, euren leiblichen Vater löst und euch ganz an den himmlischen Vater bindet. Warum ist das so wichtig? Weil unsere leiblichen Väter eben auch fleischlich sind. Wir haben so viel von unseren Vätern mitbekommen, wir haben Positives mitbekommen. Sie haben, na, wie gesagt, sehr unterschiedlich, je nachdem wie ein Vater seine Rolle, seine Aufgabe ausfüllt, können wir viel Gutes von unseren Vätern mitbekommen haben. Viel Liebe, viel Ermutigung, viel gute Lehre, vieles, was wir positiv mitbekommen haben von unseren Vätern. Aber wir haben auch viel Negatives mitbekommen. Und manchmal, wenn du einen gläubigen Vater hattest, ich sehe das ja selber, dass ich als Vater sehe ich oft, wie ich versuche, Positives in meinen Sohn, in meine Kinder hinein zu investieren. Und gleichzeitig sehe ich aber auch all die Macken. Und ich sehe diese Macken und denke, ja, das sind meine Macken. Es sind meine Fehler, es sind meine Schwächen, es ist meine Sünde, die sichtbar wird im Leben meiner Kinder. Deswegen ist es mir ein Herzenswunsch, dass sie eine Bindung eingehen, dass sie eine Beziehung eingehen zu Gott, ihrem Vater und meinem Vater, von dem sie all das lernen und von dem sie all das empfangen, was sie von mir nicht empfangen können. Und das ist so wichtig, dass wir zu Gott als unserem Vater gehen, in dieser innigen Beziehung hineintreten, wie Jesus mit seinem Vater, und dass wir lernen, von ihm zu empfangen, von ihm zu lernen. Diese neue Bindung, die sind wir ja eingegangen, als wir uns bekehrt haben und gesagt haben, ja, ich will Gott nachfolgen, ich will Jesus nachfolgen, ich will mein Leben ändern, ich will mit Jesus gehen. In dem Moment bist du zum Kind Gottes geworden. Du bist von Neuem geboren. Jetzt sollst du auch als Kind Gottes leben. Und was hat dazu geführt, dass du Kind Gottes, Sohn Gottes geworden bist? Dass im Glauben an Jesus der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Geist seines Sohnes in dich hineingekommen ist. Und der schreit, aber Vater, Römer 8, Vers 15. Beten können wir nur im Heiligen Geist. Beten kannst du nur in dieser innigen Beziehung, die Jesus dir eröffnet hat zum Vater. Du kannst es nicht als Ritual. Das ist kein Beten. Wenn du ein auswendig gelerntes Sprüchlein vorm Essen sprichst. Es kann, dieses auswendig gelernte Sprüchlein, kann zum Gebet werden, wenn du es von Herzen zu deinem Vater im Himmel sprichst. Aber na, da ist wirklich der glasklare Unterschied, wenn Jesus uns lehrt, im Gebet Vater zu sagen, dann macht er uns deutlich, es geht um diese exklusive Beziehung, die Jesus dir geschenkt hat, die du haben darfst zu Gott. In die dich Jesus hineingenommen hat. Und die ist so umfassend. Da haben wir überhaupt keine Zeit zu. Jetzt ist schon längst die Zeit vorbei, Geschwister, Brüder. Wir werden uns noch mehr mit dem Vater befassen. Wir werden das noch ein bisschen entfalten in den nächsten Monaten. Ja, ich finde das wichtig, dass wir uns klar werden, was das heißt, dass Gott unser Vater ist. Und dass wir das im Gebet auch aktiv praktizieren, diese Vaterschaft Gottes annehmen, an jedem Ort als Söhne Gottes leben. Wie Jesus sein ganzes Leben über als Sohn seines Vaters im Himmel gelebt hat. Als er noch ein Junge war, ist er im Tempel gewesen, seine Eltern haben ihn gesucht. Wo bist denn du? Ja, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Total krasser Konflikt, ne? Und dann ist er seinen Eltern untergeordnet, gehorsam, nachgefolgt. Weil? Nicht, weil er seine Eltern jetzt doch wieder als seine Eltern über sich gestellt hat, sondern weil er gehorsam war seinem Vater im Himmel, hat er sich seinen Eltern untergeordnet. Okay. Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Und dass du uns hineingenommen hast durch Jesus in diese wunderbare Beziehung zu dir, diese persönliche Beziehung, diese exklusive Beziehung, dass wir dich kennen dürfen als Vater, dass wir deine Kinder, deine Söhne sein dürfen, dass wir in all dem, was das umfasst, auch hineinwachsen und leben dürfen. Herr, und wir bitten dich, dass unser Gebetsleben verändert. Wir bitten dich, dass du in den kommenden Monaten uns das mehr und mehr lehrst und erschließt, was es heißt, dass wir deine Kinder sind, deine Söhne. Und dass wir im Vertrauen beten können, dass wir verstehen können, was das für uns unser Leben bedeutet, dass du unser Vater bist. Und wir bitten dich, dass du uns da wirklich mehr hineinführst. Wir freuen uns und sind dankbar dafür, dass wir deine Söhne sein, heißen dürfen. Preisen dich und beten dich an und bitten dich, dass du uns segnest heute an diesem Tag, dass wir das nicht vergessen, sondern dass wir ja, danach ausstrecken, uns auch persönlich vielleicht daran danach ausstrecken, mehr zu erfahren, mehr zu lernen, was es heißt, dass du unser Vater bist. Darin zu wachsen, in der Beziehung zu dir, als deine Söhne, in der Vater-Sohn-Beziehung. Bitte, lass du uns darin wachsen, lass du uns darin zunehmen, in der persönlichen Beziehung zu dir. Vater, du bist so gut zu uns. Wir wollen dich mehr kennenlernen, Herr. Segne du uns. Amen. In 1. Johannes 3, Vers 1 sagt Johannes, seht, welche Liebe der Vater zu uns hat, dass wir seine Kinder heißen dürfen. Und wir sind es.